Hallo ihr Lieben, das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, freut euch. Hört man so besser? Also, freut euch. Der Tim hatte gerade in dem vorbereitenden Gebet einen Eindruck uns gesagt, der lautete, die Gemeinde soll sich heute Abend freuen. Und dazu passt das Thema, was ich heute habe, ganz toll. Das ist nämlich Furcht und Zittern. Ich habe wieder mal keine Folien, damit ihr euch besser aufs Reden konzentrieren könnt und aufs Zuhören, also auf das, was ich rede, dass ihr da zuhört und nicht versucht, irgendwas an dieser Leinwand zu lesen. Meist manchmal ganz toll, aber weil ich nicht so gute Folien kann, habe ich mir gedacht, ist es immer mal gut, wenn ich das so ausprobiere. Ja, mein Thema heute ist Furcht und Zittern, und zwar in einem Zusammenhang des Philipperbriefs, und daher kommt das auch. Im Philipperbrief heißt es mehrfach immer wieder, freut euch, freut euch. Der ganze Vers lautet, Kapitel 2, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Dieser Bibeltext war für mich deshalb unheimlich spannend. Ich bin irgendwann jetzt in meinem Sommerurlaub drüber gestolpert, wenn ich mir gesagt habe, das ist doch merkwürdig. Das ist ja in zweierlei Hinsicht etwas, was uns eigentlich ein bisschen gegen den Strich geht. Erstens ist der Gedanke darin enthalten, dass ein Christ seine eigene Rettung verwirklichen kann, und zweitens auch noch mit Furcht und Zittern. Der erste Gedanke kollidiert eigentlich mit dem grundlegenden Glaubensgrundsatz, dass unsere Rettung nicht durch unser menschliches Werk erfolgt, sondern durch das vollendete Werk von Jesus Christus am Kreuz. Im neuen Bund sind wir darin gerettet. Er hat uns durch sein Blut alle unsere Sünden befreit. Wieso müssen wir denn irgendwelche Werke noch machen, verwirklichen unsere Rettung? Das passt doch gar nicht. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, und durch den Glauben sind wir gerettet. Und der zweite Teil, der setzt dem Ganzen sozusagen die Krone auf, das Ganze auch noch mit Furcht und Zittern. Wir lesen an anderer Stelle im Neuen Testament immer wieder, wir sollen uns nicht mehr fürchten, weil wir sind jetzt von Gott angenommen und es ist doch alles super. Also wieso, sagt Paulus, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ich finde es ein spannendes Thema, und ihr werdet sehen, es ist auch eines, wo ihr euch freuen könnt. Schauen wir uns den Text etwas genauer an. Im ersten Teil geht es darum, dass die angesprochenen Christen in der Gemeinde dazu aufgerufen werden, ihre Rettung zu verwirklichen. Der Textzusammenhang ist der Gehorsam. Also ihr seid gehorsam gewesen, als ich da war, und jetzt, wo ich weg bin, seid ihr es noch viel mehr. Und was ist denn das für ein Gehorsam? Welcher ist gemeint? Das sieht man wieder im Textzusammenhang. Das ist der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Denn wer ist unser Vorbild? Unser Vorbild ist Jesus Christus, dem sollen wir nachfolgen. Und Jesus Christus hat sich selbst erniedrigt und war gehorsam. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist das. Das ist sozusagen eingebettet das Thema, was wir bewirken sollen. Wir sollen unser Leben christusförmig machen. Wir sollen uns an diesem Vorbild orientieren. Da kann ich mal vorlesen, was das bedeutet im praktischen Lebensvollzug. Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder niedrigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Oder noch vorne im ersten Kapitel bereits, und das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Ja, Darum geht es also. Aber können wir denn das? Können wir wirklich lauter und makellos sein und perfekt für den Tag, wo Jesus Christus wiederkommt? Manche Ausleger sagen, nein, darum geht's gar nicht. Hier geht es eigentlich nur darum, dass sich die Rettung, die wir sowieso schon bekommen haben, die soll sich manifestieren in unserem Leben. Ja, also soll alles toll sichtbar sein in unserem Leben. Aber ich glaube, dass es hier nicht nur um etwas sozusagen Vorübergehendes in unserem irdischen Leben geht, sondern es geht, denke ich schon, um unsere ewige Rettung. Man kann das auch im Textzusammenhang daraus schließen, dass im ersten Kapitel ein Vers steht, den ihr auch alle gut kennt. Denn ich bin überzeugt, dass der, also Gott, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Denn ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Also der, der uns das Heil geschenkt hat aus seiner Gnade, durch seinen Heiligen Geist, dass wir glauben können an Jesus, der wird es auch vollenden, bis Jesus Christus wiederkommt, beziehungsweise wir aus unserem irdischen Leben scheiden. Und das kann hier nur die ewige Rettung meinen. Man sieht es auch andersrum, wenn er sagt, bitte seid so toll, damit ich nachher nicht erfolglos dastehe. Wörtlich heißt es, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tage des Christus, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Also Paulus sagt ganz klar, wenn diese Gemeinde nicht leuchtet bis zum Tag des Herrn, dann hat er vergeblich gearbeitet. Und da sieht man auch wieder, es ist nicht nur einfach ein gutes Leben, was strahlen soll, sondern es soll so strahlen, dass man sagen kann, diese Leute sind am Ende alle bei Gott in der Ewigkeit. Ja, aber wie kann das jetzt sein? Wenn Paulus uns aufruft, verwirklicht eure eigene Rettung, die Werkgerechtigkeit ist ja im Neuen Bund die falsche Illusion schlechthin. Das ist ja gerade das, wo wir immer sagen, nein, so geht es nicht. Wir können uns nicht aus der eigenen Kraft retten. Und wieso schreibt er dann, bewirkt eure eigene Rettung. Übrigens, das ist überall, so wie im Deutschen, wenn ihr das hört, Werk, wirken, ist immer dasselbe Wort und so ist es im Originaltext auch. Das ist immer Ergon und Tat Ergatzeste und ist jetzt kein Zufall, dass da das Wort verwirklicht eure Rettung steht. Ja. Für uns mögen diese beiden Sätze... Entschuldigung, ich habe einen Sprung gemacht. Wir haben jetzt hier einen Widerspruch. Wie gehen wir mit diesem Widerspruch um? Ich bin ja Jurist, für manche, die es noch nicht wissen. Also ich bin Jurist und arbeite mit Verträgen. Und in Verträgen stehen öfters mal Dinge drin, die wir für widersprüchlich halten. Und da hat das oberste Zivilgericht Deutschlands einen Auslegungsgrundsatz aufgestellt, der lautet, bei Widersprüchen ist trotzdem der Vertrag als sinnvolles Ganzes auszulegen. Also es ist nicht so, wenn da Dinge stehen, die eigentlich nicht zueinander passen, zumindest auf den ersten Blick, dass man das einfach dann weglegen soll, sondern wir sollen versuchen, die Widersprüche aufzulösen, zum Beispiel, indem man vom Wortlaut ein bisschen weggeht und eher nach dem Sinn und Zweck fragt oder indem man sagt, nee, diese eine Aussage, die ist ganz klar hier die vorrangige und die andere ist die nachrangige. Und dieser Auslegungsgrundsatz, finde ich, das passt eigentlich ganz gut, dass man den auch auf einen Brief des Apostel Paulus anwendet, denn der wollte ja wahrscheinlich auch etwas Sinnvolles Ganzes mitteilen und nicht Dinge, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Und daher schauen wir uns als erstes mal den allernächsten Textzusammenhang an. Der Vers 13, also der Folgevers, lautet, Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also das heißt so viel wie, dass wir so handeln, dass es ihm gefällt. Das ist sehr interessant. Also erst der Aufruf, verhaltet euch so wie Jesus Christus, und dann die Begründung, denn es ist Gott, der das Wollen und das Vollbringen, also das Können, in euch bewirkt. Und wenn man das miteinander sieht, dann kommt man schon wieder ganz schnell weg von dieser menschlichen Werkgerechtigkeit. Denn es sind eben doch nicht wir, es sind nicht wir, sondern wer ist es? Es ist Gott, der die guten Taten wirkt, die wir vollbringen. Das muss man sich mal so richtig bewusst machen. Es sind nicht wir, sondern Gott. Wenn wir irgendwo ganz tolle Sachen machen, wo man, oh, jetzt war ich wieder großzügig und so weiter, sollte ich nicht mir auf die Schulter klopfen, sondern sagen, danke Jesus, dass du jetzt gerade in mir gewirkt hast. Ja. Das Interessante ist, es gibt Übersetzungen, da steht zwischen diesen beiden Sätzen ein Aber. Aber ich habe nachgeschaut, also im Urtext steht ein Denn. Es ist also ein Ursachenzusammenhang zwischen dem verwirklicht eure Rettung, denn es ist Gott, der das Ganze wirkt. Also es ist gerade aus Sicht des Paulus kein Widerspruch. Ja, für uns, für unseren menschlichen Verstand ist es vielleicht ein Widerspruch, aber bei Gott ist sowas kein Widerspruch. Ja, was wir an dem Ganzen vielleicht an der Stelle auch nochmal sehen ist, Rettung ist nicht einfach nur, dass ich einmal sage, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich bin jetzt dein vollständiges Eigentum, wie so ein Übergabegebet, wunderbar. Das ist genau das, was im ersten Kapitel drin steht. Das gute Werk hat er angefangen, in dem Augenblick. Aber das muss schon vollendet werden, bis ans Ende unseres Lebens, beziehungsweise bis zur Wiederkunft des Herrn. Wir hoffen ja alle, dass es vorher kommt. Ja. Aber ansonsten halt, bis wir aus diesem Leben scheiden, müssen wir diesen Lauf vollenden. Das kommt bei Paulus auch im Timotheusbrief, sagt das von sich selber irgendwann, wo er sieht, jetzt geht's zu Ende. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Das ist ja auch an anderer Stelle immer wieder der Punkt. Der Glaube, der ist ein Geschenk, aber wir könnten es ablehnen. Wir müssen uns darauf einlassen. Und Glauben halten bedeutet einfach drinbleiben, weiter immer bei Jesus bleiben und nicht, wenn es irgendwo schwierig wird, sagen, oh, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ja. Glaube ist, das sehen wir an der Stelle auch, immer wieder tätiger Glaube. Ja, es ist nicht einfach, ich glaube an Jesus Christus, Glaubensbekenntnis ist uns jedem klar. Glauben verwirklicht sich in der Art, wie wir leben. Und deshalb gehört es beim Paulus immer zusammen, kommt auch an anderer Stelle ganz häufig, dass Paulus sagt, wir sind allein durch den Glauben gerettet, aber lebt nicht so und so, denn sonst werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Das gehört sozusagen, ist es immer derselbe Bogen. Und man könnte fast sagen, im Philipperbrief ist die Auflösung, denn Gott wirkt es in uns, dass wir nicht in unseren alten Sünden bleiben, sondern dass wir ein geheiligtes Leben führen, weil er es mit seinem Heiligen Geist vollbringt. Und da gehört auch im Ausgangspunkt der Satz dazu, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Jesus ist der Herr, kann niemand sagen, außer durch den Heiligen Geist. Wir können natürlich sagen, es ist jetzt mein Wille, aber wir müssen trotzdem immer verstehen, es geht nicht außer durch den Heiligen Geist, und so ist es auch in dem Lauf, den wir vollenden sollen. Und vor dem Hintergrund, das ist vielleicht der Punkt, wo ich auch sage, freut euch, es geht nicht darum, dass ihr aus eurer Kraft gegen die schlechten Seiten, die ihr in euch seht, kämpfen müsst. Das ist gerade nicht der richtige Weg. Man kann das versuchen und kann mal erfolgreich sein, aber kann halt dann auch nicht so gut gelingen. Sondern was müssen wir machen? Wir müssen Jesus in unserem Leben einfach regieren lassen, so wie wir es heute gesungen haben. König, Jesus, regier du in uns. Und dann werden wir auch ein geheiligtes Leben führen. Nicht, wenn wir sagen, boah, ich muss jetzt, was weiß ich, worüber ich das letzte Mal gepredigt habe, fasten. Ja, jetzt muss ich ihm sagen, wann für mich Fasten dran ist oder was Ähnliches. Ja. Dann kommen wir jetzt dahin, dass wir zum zweiten Teil Furcht und Zittern. Wieso sollen wir uns fürchten und zittern? Wir sind doch durch die Erlösung durch Jesus Christus befreit von der Furcht. Wieso sagt dann Paulus, verwirklicht eure Rettung in Furcht und Zittern? Gegenstelle im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, Vers 17, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also, Furcht ist nicht in der Liebe. Wie geht es jetzt zusammen mit dem, was Paulus sagt? Die Sache ist ja klar, was im Johannesbrief steht, ist, wenn wir nur deshalb hier in unserem irdischen Leben gut sind, weil wir uns vor einer Strafe im Himmel fürchten, dann ist es die falsche Motivation. Wir sollen es aus Liebe tun. Wir sollen es aus echter Überzeugung tun. Und in dem Sinn sollen wir uns nicht fürchten. Aber was meint dann dieses Furcht und Zittern? Wir finden, wenn man ein bisschen ins Alte Testament schaut, an ein paar Stellen das Thema Furcht und Zittern. Es ist meistens unsere Haltung gegenüber dem allmächtigen Schöpfer als Erhalter des Universums, dem Herrn über Leben und Tod, dem der Mensch nur mit Furcht und Zittern begegnen kann. Aber da würde ich auch wieder sagen, hallo, wir sind doch jetzt bei Jesus und Jesus ist unser Freund, er nennt uns Freunde. Gehört es noch so dazu? Ich habe mal eine Stelle hier gefunden im Psalm 2, die lautet, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Diese Aufforderung, die richtet sich an die Könige und Fürsten der Welt, die sich gegen Gott und seinen Sohn, den Messias, auflehnen. Als Christen deuten wir das natürlich auf Jesus. Und ich denke, dass Paulus dieser Textzusammenhang zunächst mal deutlich war. Also das ist tatsächlich so, dass er meint, auch heute noch ruft das sündige Leben den Zorn Gottes hervor. Ich lese jetzt mal eine nicht so leichte Bibelstelle vor. Das ist Kolosser 3, Vers 6. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt das alles ab. Das heißt, der spricht hier mit wiedergeborenen Christen, die eigentlich gerettet sind, und sagt ihnen trotzdem, ihr könnt aber nicht so weiterleben, wie ihr vorher gelebt habt. Und trotzdem soll unsere Motivation nicht die Furcht vor Strafe sein, sondern einfach, weil wenn wir im Glauben mit Jesus verbunden sind, dann muss uns klar sein, solche Dinge tun wir nicht mehr. Und wenn wir solche Dinge weiter tun, dann sagt der Paulus, dann prüft vielleicht mal, ob ihr wirklich im Glauben steht in eurem Leben. Und dann bleibt auch wieder hier die Frage, ja, was ist es dann eigentlich mit der Furcht? Ist unsere Rettung jetzt eine einzige Zitterpartie? Dann sage ich wieder, der Paulus sagt immer wieder, freut euch. Das heißt, wenn wir bei Jesus sind und wenn wir an ihm festhalten, dann brauchen wir uns überhaupt gar keine Sorge zu machen. Wir sind immer mit ihm verbunden. Und der Psalm 2, den ich gerade zitiert habe, der hat eine ganz interessante Formulierung, die ich nochmal ein bisschen hervorheben will. Da steht, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Habt ihr euch schon mal mit Zittern gefreut? Ich habe gerade mal überlegt, und dann ist mir wieder aufgefallen, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich hier vorne sitze und danach predigen muss, da freue ich mich mit Zittern, weil ich immer ein bisschen zitter und ein bisschen aufgeregt bin. Ihr anderen Prediger kennt es vielleicht. Und man freut sich trotzdem total, ja. Du kannst das Wort Gottes weitergeben. Und diese Kombination von Freude und Zittern, die hat immer ein bisschen was damit zu tun, dass es eine tolle Situation ist, aber dass sie irgendwo auch mit Gefahr verbunden ist. Ich habe Beispiele aus meinem Leben, teilweise vom Sport. Wer sowas kennt, Skifahren, ja, eine sehr steile Skipiste oder ein schwieriger Klettersteig hatten wir mal auf der Männerfreizeit. Wenn man dann da runterschaut, da geht es 50 Meter runter. Okay, das Seil ist fest, aber das ist so eine Kombination von Freude und Zittern. Oder Schwimmen in einem tosenden Meer, Vortrag vor einem größeren Publikum, das zweite Treffen mit der Frau, die ich später geheiratet habe. Also solche Situationen, wo es immer eine Kombination gibt zwischen großer Freude und Vorfreude und der Angst, es kann schiefgehen. Und das ist vielleicht etwas, was der Paulus an der Stelle ganz ernst meint, dass er sagt, eure Rettung, ja, das ist alles Grund zur Freude und freut euch. Aber bitte macht euch klar, es geht am Ende um Leben und Tod. Ja, es ist nicht einfach hier eine Komödie, die jetzt noch abgespielt wird, sondern es ist in einem gewissen Sinn schon ein Actionfilm, wo es echte gefährliche Situationen gibt. Die Band kann schon mal vorkommen. Und das Zittern, das ist mir noch gekommen als Gedanke, das ist auch signalisiert uns immer einen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad. Also wir passen auf, dass wir nicht wegdriften von Jesus und am Ende irgendwie leer dastehen. Und es gibt eine andere Formulierung an vielen Stellen des Neuen Testaments und beim Paulus, er sagt immer, seid wachsam. Und das hat auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Das heißt, freut euch mit Furcht und Zittern, das bedeutet, passt auf, ihr seid in einer super Situation, ja, es ist gerade ganz toll, ihr segelt mit einem Gleitschirm und es ist eine wunderbare Sache, aber passt auf, dass ihr nicht runterfallt. Und diese doppelte Situation, das denke ich, ist das, was in diesem Bibelvers gesagt ist. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Solange wir ihn weiter wirken lassen, ist alles super. Wir dürfen nur nicht irgendwie anfangen, irgendwann zu sagen, ich nehme jetzt das Steuer in die Hand und ich weiß selber, wie mein Leben besser geht, sondern wir müssen es alles ihm lassen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir den Widerspruch an der Stelle aufgelöst und wir können das mit für uns annehmen, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Amen. Wer möchte, darf noch aufstehen, ich möchte noch für uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir durch deine große Gnade gerettet sind, weil du deinen Sohn in die Welt geschickt hast, um unsere Sünde zu tragen. Danke für das Geschenk des Glaubens, durch den wir mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind. Danke, dass du in uns lebst und in uns wirkst. Lass uns das geheiligte Leben führen, das du für uns vorbereitet hast. Danke, dass wir uns immer und ohne jede Einschränkung auf dich verlassen können und in dir geborgen sind. Danke, dass wir in dir uns immer freuen können. Amen.